Ja, zunächst möchte ich ganz herzlich danken für die freundliche Einführung, die ja wirklich schon einen ganz tollen Rahmen gesetzt hat für meinen Vortrag. Ich muss ja vieles schon gar nicht mehr erklären eigentlich und danke auch für das schöne Wort Lesebeobachtung. Danke auch für die Einladung, hier zu sprechen. Diese Reihe ist für mich eine tolle Gelegenheit, das Buch noch einmal vorzustellen. Ich habe es in der Tat noch nicht häufig in der Gänze vorgestellt. Und im Moment stehe ich gerade in Verhandlungen um eine Übersetzung ins Englische. Das heißt, Hinweise und Kritik sind gerade im Moment wieder sehr, sehr willkommen. Vielleicht einige kurze Vorbemerkungen noch dazu, in welchem Kontext die Arbeit erstanden ist. Frau Uhlmann hat ja einiges schon anklingen lassen. Also, das Buch habe ich geschrieben im Rahmen einer Doktorandenstelle in Abteilung 2 des MBI, also hier in Dahlem. Und es war dort Teil des Forschungsprojekts zur History of Scientific Observation, das damals von Lorraine Darston geleitet wurde. Lorraine Darston war auch Zweitgutachterin für die Doktorarbeit und Erstgutachter war, wie erwähnt, Helmut Zedelmeier in München, der, wie viele von Ihnen sicher wissen, ein Experte fürs gelehrte Lesen in der frühen Neuzeit ist. Und was ich also in meiner Arbeit getan habe und im Buch eben jetzt auch tue, ist diese beiden Perspektiven, diese beiden Modi der Wissensgenerierung eng zu führen und auf ihr Verhältnis zueinander in der frühen Neuzeit zu befragen. Und damit kann ich auch schon zum eigentlichen Vortrag kommen. Der wie folgt in etwa ablaufen wird. Wir beginnen mit der Episode, die mich überhaupt in die Thematik hineingezogen hat. Ein leibhaftiger Zentaur soll in den 1740er Jahren in London zu besichtigen gewesen sein. Und hier sehen Sie eins von zwei zeitgenössischen Bildern, die mir bekannt sind. Den Londoner Zentauren erwähnt unter anderem der Schweizer Physiologe und Universalgelehrte Albrecht von Haller. In seinen Vorlesungen über die gerichtliche Arzneiwissenschaft, die er im Sommersemester 1751 in Göttingen hielt, heißt es dazu, Zitat, es lief in den 40er Jahren des Jahrhunderts, worin wir leben, das Gerücht, man habe in London einen wahren Zentauren lebendig sehen können, allein diese Sage hat sich niemals bestätigt. Albrecht von Haller mochte an dieses Gerücht, wie er es nannte, nicht glauben. Er erwähnt es zwar, wie gezeigt, seinen Studierenden gegenüber, aber er lässt sogleich die Begründung folgen, warum Berichten über Mischwesen wie Zentauren kein Glauben zu schenken sei. Man habe, so von Haller, kein einziges Beispiel einer solchen Geburt, welches eine vollkommene historische Gewissheit hätte. Denn dass Schriftsteller des Altertums behaupten, es habe zu Kaiser Tiberius Zeiten sich ein lebendiger Zentaur in Ägypten aufgehalten, macht die Sache noch lange nicht aus. Wen kann von Haller gemeint haben? Zu den Schriftstellern des Altertums, die in der frühen Neuzeit als Zeugen für die Existenz von Zentauren angesehen werden konnten, gehört der vielgelesene römische Naturhistoriker Plinius. Für Naturkundige bei aller Kritik im Detail, bis ins 17. Jahrhundert hinein eine Referenz besonderer Güte. Der Schweizer Physiologe von Haller hatte offenbar eine Textpassage bei Plinius im Sinn, die er aber gar nicht notwendigerweise aus erster Hand gekannt haben muss, jedenfalls referiert er sie nicht explizit. Springen wir an dieser Stelle in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ulisse Aldrovandi. So, da haben wir ihn. Ulisse Aldrovandi nahm es mit der Aussage des Plinius, auf die von Haller anspielt, noch genauer. Aldrovandi war Professor für Naturgeschichte an der Universität von Bologna und nicht zuletzt für sein Museum, seine umfangreiche Naturaliensammlung, die auch einen präparierten Drachen enthalten haben soll, weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. 1572 begann Aldrovandi mit der Arbeit an einer gigantischen Enzyklopädie der Naturgeschichte, über der er starb und die der seines Zeitgenossen und Konkurrenten, wenn man so möchte, Konrad Gessner, in nichts nachstehen sollte. In der Monstrorum Historia, dem 1642 posthum veröffentlichten Band dieser Enzyklopädie zu den Monstren, gibt Aldrovandi die entsprechende Passage bei Plinius noch in voller Länge wieder. Er führt sie, ohne ihr zu widersprechen, im Kontext seiner Diskussion der These an, dass Zentauren auf den Verkehr zwischen Mensch und Pferd zurückzuführen seien. Ups, jetzt haben wir es. Diese Meinung scheint Plinius zu bevorzugen, der im siebten Buch der Naturalis Historia Folgendes vorträgt. Kaiser Claudius schreibt, dass ein Hippocentaurus, der in Thessalien geboren worden war, am selben Tag starb und während seiner Regentschaft sahen wir tatsächlich einen, der in Honig konserviert aus Ägypten hierher gebracht worden war. Ende des Zitats. Bei Kaiser Claudius handelt es sich um eben jenen Tiberius, von dem Albrecht von Haller mehr als 100 Jahre später vor seinen Studierenden so beiläufig sprechen sollte. Weil von Haller also in Bezug auf den antiken Beleg zum Fall des ägyptischen Zentauren schweigt, gelangen wir nur über den Umweg Aldrovandi zu Hallers Referenztext. was dem italienischen Naturhistoriker noch ein Zitat wert war und von ihm auch nicht abschätzig kommentiert wird, fand bei Haller in der Mitte des 18. Jahrhunderts nur noch eine beiläufige und ablehnende Erwähnung. Zu Albrecht von Hallers Lebzeiten sicherte Plinius Zeugenschaft dem Zauren, den Zentauren, nicht mehr seinen Platz unter den Dingen der Natur. Und das nicht zuletzt deswegen, weil dem Schweizer Physiologen frühere Gelehrtengenerationen als leichtgläubig galten, ganz so wie viele seiner eigenen Zeitgenossen. Die Leichtgläubigkeit war ein Schlüsselbegriff der aufgeklärten Kritik überlieferter wie zeitgenössischer Wissensbestände, nicht nur, aber gerade auch von bestimmten Monstern. Unaufgeklärte Zeitgenossen, wie auch die Gelehrten früherer, unaufgeklärter Zeiten, schienen ob dieser Disposition zur Leichtgläubigkeit nicht dafür zu taugen oder jedenfalls nicht immer dafür zu taugen, in solchen Fällen eine glaubwürdige Beobachtung zu liefern. Das überlieferte Wissen der Alten reichte von Haller, der hier auch für seine Zeitgenossen in der Naturforschung spricht, daher auch nach eigenen Aussagen nicht mehr aus, um die Existenz eines Phänomens zu belegen, erforderte stattdessen, wiederholt, Beobachtungen zeitgenössischer, aufgeklärter Naturforscher. Stellt sich also die Frage, ob das Infragestellen bestimmter Monstren im Verlauf der frühen Neuzeit eine Folge des Sieges der Empirie über die Lektüre, der Beobachtung und des Experiments über die Buchgelehrsamkeit ist. Ich möchte die folgenden circa 40 Minuten dazu nutzen, Sie davon zu überzeugen, dass dem nicht so ist, beziehungsweise dass dieses Erklärungsmodell zu grobkörnig ist, um die historischen Veränderungen adäquat zu beschreiben. Aber wie kommt es überhaupt zu dieser Annahme? Aus naheliegenden Gründen neigen wir dazu, Fragen, die nach den Veränderungen des Umgangs, wie nach den Veränderungen des Umgangs, beispielsweise mit Zentauren, vorschnell auf eine vertraute Art und Weise zu beantworten. Von Hallers Selbstdarstellung legt es nahe, ihn als paradigmatische Verkörperung des aufgeklärten Naturforschers anzusehen. Was sind die Eckpunkte dieser Selbstdarstellung? Anders als seine Vorgänger in der Renaissance scheidet er Gerüchte sorgfältig von Beobachtungen, deren Urheber namentlich unbekannt sind. Nur letztere lässt er gelten. Ferner taxiert er jeden Beobachterautor und wägt sorgfältig ab, ob seinem Bericht Vertrauen zu schenken sei. Im Zweifelsfall verlässt er sich auf seine eigene Erfahrung. In der Summe dieser Eigenschaften ist er somit befähigt, im überkommenen Wissen von den Monstren, in deren Kontext die Zentauren typischerweise diskutiert wurden, die Spreu vom Weizen zu trennen. Was nach dieser kritischen Sichtung bleibt, ist ein gesichertes Wissenskorpus über körperliche Deformation von jeweils immer einer Spezies zuzuordnenden Neugeborenen, die sich auf natürliche Ursachen zurückführen lässt. Diese Selbstdarstellung hat auch heute noch gute Chancen zu verfangen, da sie sich in wesentlichen Punkten mit zwei großen Erzählungen der Wissenschaftsgeschichte deckt, die bei aller Kritik, der sie in den vergangenen Jahrzehnten ausgesetzt waren, weiterhin wirkmächtig sind. Das erste dieser Narrative ist das von der wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts, die das angestaubte Bücherwissen durch die Empirie ersetzt habe. Auf dieses Narrativ werde ich mich heute konzentrieren. Das zweite, in Bezug auf die Monster aber nicht weniger wirkmächtige Deutungsangebot, möchte ich zumindest kurz erwähnen. Es handelt sich dabei um die sogenannte Naturalisierungsthese, also um die These, der zufolge Monstern und andere seltene Naturdinge in der frühen Neuzeit durch den Einsatz von Naturkundigen naturalisiert worden seien, im Sinne von zunächst seien sie als göttliche Zeichen primär angesehen worden, dann aber zunehmend auf natürliche Ursachen zurückgeführt und damit nicht mehr als göttliche Zeichen angesehen. Das große Narrativ von der wissenschaftlichen Revolution wurde in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts von Edmund Husserl, Alexandre Coiret und Herbert Butterfield unter anderem in einflussreicher Form artikuliert als Verschiebung vom Wissen der Bücher hin zum Wissen der Dinge. Das Motto der 1660 gegründeten Royal Society of London, Nullius in Verba, scheint diese Ablehnung des Bücherwissens prägnant auf den Punkt zu bringen. Sich von der Autorität antiker Größen der Naturforschung wie Plinius oder Aristoteles lösend und von den textbasierten Wissenspraktiken des älteren Typs vom Gelehrten abwendend, hätten sich die Naturforscher nunmehr ganz der Empirie verschrieben. Nullius in Verba eben. Die eigene Beobachtung, Autopsie und der experimentelle Beweis seien an die Stelle des formaligen gelehrten Wissenspraktiken getreten. Und das ist sicher kein Zufall, scheint mir, dass in dieser Verschiebung bereits der moderne Naturwissenschaftler und mithin die Trennung zwischen den Geistes- und den Naturwissenschaften aufscheint, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Wilhelm Dilthey ausgerufen und die im 20. Jahrhundert von C.P. Snow mit der berühmten Phrase »The two cultures« weiter ausbuchstabiert und beklagt wurde. Von Haller scheint zunächst ganz in dieses Bild zu passen. Im Lichte dieses Narrativs erscheint er, verglichen etwa mit Ulisse Aldrovandi, als großer Beobachter und als Kritiker der auf das geschriebene und zumal antike Wort gerichteten Leichtgläubigkeit. Das Narrativ von der wissenschaftlichen Revolution selbst ist in den vergangenen Jahrzehnten von wissenschaftshistorischer Seite allerdings, wie Sie sicher wissen, einer vehementen Kritik unterzogen worden. Sie erscheint heute vielen von uns als in sich geschlossenes historisches Ereignis, schlechterdings nicht mehr haltbar. Dennoch ist ihr Bann über unser Verständnis der wissenschaftshistorischen Vorgänge in diesem Zeitraum in Teilen ungebrochen. Ich werde demgegenüber argumentieren, dass es sich lohnt, statt voreilig vom Sieg der Empirie über die Buchgelehrsamkeit zu sprechen, zwischen unterschiedlichen Empirismen und Leseweisen bei frühneuzeitlichen Naturforschern zu unterscheiden. Denn nicht nur die im engeren Sinne empirischen Praktiken wie die Beobachtung veränderten sich über den Zeitraum der Frühneuzeit hinweg teils radikal, sondern auch die gelehrte Lektürepraxis. Das Lesen einstellen konnten und wollten Naturforscher jedenfalls nie, auch wenn ihre Rhetorik uns manchmal das Gegenteil glauben machen will. Ich werde im Folgenden die wichtigsten Stationen meiner Argumentation und damit die Kapitel meines Buchs in aller Kürze vorstellen und ich würde mich freuen, wenn sich das eine oder andere in der Diskussion dann vertiefen ließe. Zunächst habe ich mich konzentriert auf den naturkundlichen Diskurs von den Monstren in der Spätrenaissance, um 1600, weil das der Zeitpunkt ist, ab dem in enger Folge immer neue Monographien zu dem Thema erscheinen. Ich habe mich der Auseinandersetzung mit der großen Erzählung von der wissenschaftlichen Revolution auf dieser Ebene empirisch angenähert und damit auch dem Verhältnis von Lektüre und Beobachtung. Sprich, ich habe die Texte, die Naturkundige um 1600 über Monstren verfasst haben, daraufhin untersucht, woher das darin präsentierte Wissen eigentlich im Einzelfall stammt. Anhand dreier Faktoide, ein Begriff, den ich von Anne Blair übernommen, aber auch auf Bilder ausgeweitet habe, zeige ich, dass Fallgeschichten, Aussagen allgemeinerer oder theoretischer Natur und auch Visualisierungen von Monstern um 1600 stark zirkulierten. Das heißt, sie wurden wiederholt aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgelöst und von je neuen Autoren erneut verwendet. Die Grenzen zwischen naturkundlichen Texten einerseits und anderen gelehrten und weniger gelehrten Textsorten waren dabei bemerkenswert durchlässig. Insofern, als viele dieser Textelemente die Diskurs- und Textsorten sind überschritten. Die Überlieferungskette, die Sie auf dieser Folie hier sehen, ist ein gutes Beispiel für solche Zirkulationen. Wenn wir also das bereits erwähnte Buch Aldrovandis, die Monstrorum Historia aufschlagen, finden wir dabei unter anderem diesen Holzschnitt eines zweibeinigen Zentauren in einem Kapitel, in dem die Unterschiede zwischen den Menschen in unterschiedlichen Erdteilen, die Differentiae zwischen diesen Menschen, diskutiert werden. Dieser Holzschnitt stellt also eine Rasse, wie es in der Literatur dann heißt, eine Rasse zweibeiniger Zentauren dar, die Aldrovandi aus der Literatur kannte. Sein Wissen um diese Zentaurenrasse geht zurück auf das 1557 in Basel erst veröffentlichte Prodigiorum ac Ostentorum Chronicon des protestantischen Philologen und Theologen Konrad Lykostenes. Es wurde noch im selben Jahr, also 1557, für eine breitere Leserschaft ins Deutsche übersetzt und erschien später unter anderem auch auf Englisch. Den griechischen Namen Lykostenes hatte Konrad Wolfhard angenommen, um seine Verankerung im Humanismus zu demonstrieren. Was war das für ein Werk, auf das Aldrovandi hier zurückgriff? Das Prodigiorum ac Ostentorum Chronicon ist eine Chronik der Vorzeichen und Wunder von Anbeginn der Welt bis zu unserer dieser Zeit, so heißt es in der zeitgenössischen deutschen Übersetzung von Johannes Herold. Sie war nach ihrem Erscheinen alsbald ein Bestseller in vielen europäischen Ländern. Göttliche Zeichen wie monströse Geburten, Kometen, Erdbeben und Blutregen wecken das Interesse weiter Teile der Gesellschaft, besonders jedoch das der Protestanten. Das ist aber nicht der einzige Grund für den Erfolg dieses Buches. Ein anderer sind die zahlreichen Holzschnitte. Insgesamt mehr als 1500 in diesem Buch, häufig mehr als bis zu drei auf einer Seite, womit diese Chronik eine der meist illustrierten Publikationen der Zeit darstellt. Aldrovandi gibt Lykostenes Passage zum zweibeinigen Zentauren wieder und er ließ dessen Holzschnitt, wie Sie gesehen haben, reproduzieren. Hier sehen Sie das Original bei Lykostenes, wenn man so möchte. Und das, obwohl Lykostenes kein Naturkundiger, sondern ein dazu auch noch protestantischer Theologe, Philologe und Chronist war, dessen Chronik übrigens noch zu Aldrovandis Lebzeiten auf den Index verbotener Bücher gesetzt wurde. Aldrovandi musste sein Exemplar auch abliefern. Lykosthenes Holzschnitt wiederum war auch nicht das Original. Es geht zurück auf das Bild, das Sie hier oben sehen, aus der Schädelschen Weltchronik, also der Weltchronik des Nürnberger Stadtphysikus und Humanisten Hartmann Schädel. Dass monströse Faktoide mehrfach reproduziert wurden und dabei auch Genre- und Diskursgrenzen überschritten, war nicht etwa die Ausnahme, sondern die Regel. Wenn Bilder oder Fallgeschichten einmal den Weg in die naturkundliche Literatur gefunden hatten, wurden sie wieder und wieder reproduziert, was in teils sehr langen Überlieferungsketten resultiert. Und ich sollte dazu sagen, dass das hier auch nur ein Ausschnitt ist. Dieses Bild lässt sich bis ins Mittelalter einerseits rückverfolgen, andererseits sind mir spätere Reproduktionen bis weit ins 17. Jahrhundert bekannt. Beispiele wie dieses zeigen, dass sich das Spektrum der von gelehrten Naturkundigen konsultierten Autoren in der Renaissance stark erweiterte und vielfältiger wurde. Es wurden nicht mehr vorwiegend die antiken Autoritäten der Naturkunde, Kirchenväter und die Bibel wiedergegeben und kommentiert. Auffällig häufig wurden gerade historiografische Textsorten von Naturkundigen auf der Suche nach Faktoiden über Monstren durchforstet. Das passt gut zur Beobachtung der Medizinhistorikerin Nancy G. Cerisi, die auf die enge Verbindung zwischen gelehrter Medizin und Historiografie in der Renaissance hinweist. Also viele gelehrte Mediziner waren zugleich die Autoren, etwa im Falle des Gründers der heutigen Leopoldina, der Autor einer Stadtchronik der Stadt Schweinfurt. Berichte und Bilder, die auf Augenzeugenschaft zurückgingen, wurden dabei nicht prinzipiell bevorzugt. Das hat die ältere wissenschaftshistorische Literatur gerne behauptet. Der Wert, der der Beobachtung beigemessen wurde, variierte je nach Gegenstand, je nach fachlichem Hintergrund des Autors und je nach Textgenre. Aber man kann wohl von einer Grundtendenz sprechen, die in der Praxis, aber auch häufig konzeptuell, keinen wesentlichen Unterschied zwischen Beobachtung und Lektüre macht. Die Beobachtungs- und Erfahrungsbegriffe der historischen Akteure waren häufig, wie Sie sicher wissen, weiter gefasst als heute. Die Lektüre war gewissermaßen eine Art der Beobachtung. Wir haben es hier mit einem gelehrten Empirismus oder eben mit Lesebeobachtung zu tun. Gelehrter Empirismus wiederum ist ein Begriff, den Gianna Pomato und Nancy Cerisi geprägt haben. Die gelehrte Lektüre war also ein integraler Bestandteil der naturkundlichen Praxis und den empirischen Elementen der Naturforschung eben gerade nicht äußerlich. Ebenfalls in der Renaissance wurden Attribute der Autorschaft von den Auctores, den antiken Autoritäten, auf zeitgenössische Autoren ausgeweitet. Naturkundige der Spätrenaissance verbanden mit Autorschaft allerdings noch nicht, wie es in der Nachfolge im 17. Jahrhundert zunehmend der Fall sein würde, die Forderung, dass der Autor auch der Urheber seines Diskurses in dem Sinne sein sollte, dass es in seinen Texten primär um Selbstbeobachtetes gehen sollte. Auch Kompilation war eine legitime Form der Autorschaft. An dieser Stelle verlassen wir jetzt die diskursive Oberfläche, wenn Sie so möchten, veröffentlichter Texte und werfen einen Blick in den Maschinenraum dieses Diskurses, das heißt auf die ihm zugrunde liegenden gelehrten Praktiken oder Praktiken der Gelehrsamkeit, um einen Begriff aufzugreifen, den Martin Mulsow und Helmut Zedelmeier geprägt haben. Ich konzentriere mich dabei auf die Lese- und Schreibpraktiken eines prominenten Akteurs dieses Diskurses in der Spätrenaissance, ich habe ihn eben schon vorgestellt, den italienischen Naturhistoriker Ulisse Aldrovandi. Ich habe den umfangreichen erhaltenen Nachweis Aldrovandis in Hinblick auf seine Lektürepraktiken, seinen Umgang mit Bildern und ihr Verhältnis zu seinem naturkundlichen Schreiben über Monstren untersucht. Von besonderem Interesse war dabei eine von der Forschung bis zu dem Zeitpunkt recht vernachlässigte, enzyklopädisch angelegte Sammlung von Lektürenotizen, sein Pandekion Epistemonikon. Dabei handelte es sich um in der letzten jetzt erhaltenen Form 83 dicke Foliobände mit einer Unzahl von in alphabetischer Reihenfolge eingeklebten Lektürenotizen. Hier sehen Sie die erste Seite in einem der Bände zum Schlagwort Monstrum, also je nach Schlagwort, je nach Lotzi, also den Schlagwörtern wurden dann die Lektürenotizen auf Zetteln ausgeschnitten, dorthin eingeklebt. Praktiken des Lesens und der Lektüreverwaltung, die auch von Nicht-Naturkundigen geteilt wurden und die eigene Beobachtungspraxis stellten für Aldrovandi keinen Gegensatz dar. Also die Methode der Lotzi ist ja keineswegs etwa auf die Naturkundigen in der Zeit allein konzentriert. Vielmehr ergänzten sie sich. Das war nicht zuletzt darin begründet, dass der Empirismus der frühneuzeitlichen Naturgeschichte ein kollektiver war. Ein Naturforscher wie Aldrovandi befand sich im meist schriftlichen Austausch mit gelehrten Zeitgenossen. In anderen Worten, Aldrovandi und seine Zeitgenossen verließen sich nie auf ihre eigene Beobachtung allein. Ihre Beobachtung und die anderer, die Zeitgenossen ebenso wie früherer Gelehrter, ergänzten sich. Beim Nachvollziehen der Zirkulation von Faktoiden in den naturkundlichen Texten über Monstren um 1600 fiel auf, dass Bilder in ganz ähnlicher Weise immer wieder vom Neuen aufgegriffen und erneut verwendet wurden, wie Textbausteine. Diese Parallelen spiegeln sich in Aldrovandis Sprachgebrauch und auch in seiner Praxis. Zunächst zum Sprachgebrauch. Um ein Beispiel zu nennen, der Begriff Pandekion, den er also für dieses Notizbuch verwendete, ist ein gutes Beispiel. Er charakterisiert damit dieses Werk als enzyklopädisch. Denselben Begriff als Pandekio di Natura verwendet er parallel auch für sein Museum, also für seine Sammlung von Naturalia. Im Museum befanden sich aber zudem auch seine Zeichnungssammlung, also die Zeichnung von Naturdingen, und seine Druckplatten für die Holzschnitte in seinen Werken unter anderem. Also, er verwendet den Begriff für Sammlungen sowohl von Dingen als auch von textlichen und visuellen Repräsentationen dieser Dinge. Vielleicht noch wichtiger, diese Parallelen finden sich auch in den Praktiken wieder, die Aldrovandi für die Verwaltung von Lesefrüchten einerseits und die von Bildern andererseits einsetzte. Aldrovandi betonte zwar wiederholt, dass ein Bild idealiter auf der Inaugenscheinnahme des Dings selbst beruhen sollte, also ad vivum erstellt werden sollte. In der Tat stammt aber die überwiegende Mehrheit der in seinen Werken abgedruckten Bilder, also der Holzschnitte, aber auch in seiner Zeichensammlung, die dem häufig zugrunde liegt, aus der Literatur. Sprich, sie stellen Reproduktionen früherer Bilder dar. Damit ähneln sie den zahlreichen Zitaten und Paraphrasierungen, aus denen er seine Texte wob. Hinzu kommt, dass er sich in beiden Fällen ähnlicher Techniken bediente, unter anderem einer Cut-and-Paste-Technik. Bilder, seien sie Zeichnungen oder Drucke, wurden genau wie Lektürenotizen ausgeschnitten und sorgfältig aufgeklebt. Und hier sehen Sie drei Beispiele. Zuoberst die Zeichnung eines Stabinsekts, das ihm schriftlich überbracht wurde von einem Kollegen. Er ließ diese Zeichnung oder tat es selbst ausschneiden und dann in einen der Bände seiner Observationes, so nennt sich diese Reihe von Notizbüchern, einkleben. Observationes meint dabei aber noch nicht im späteren engeren Sinne Beobachtungen, sondern dort finden sich beispielsweise auch Kalkulationen zu Kosten von Holzschnitten und Ähnliches. Daneben auf der rechten Seite sehen wir einen kolorierten Kupferstich, übrigens einer weiteren Zentaurenrasse, die ebenfalls auf Lycosthenes zurückgeht. Und zu unterst sehen Sie einen der vielen Zettel mit Lektürenotizen aus dem Pandekion Epistemonikon. Hier handelt es sich um eine Notiz über Hermaphroditus, also einen Hermaphroditen, die, wie sich der Kurzreferenz hinten entnehmen lässt, ebenfalls Lycosthenes entstammt. Und wie steht es nun im Falle von Aldrovandi um die Leichtgläubigkeit, die spätere Naturforscher wie von Haller ihren Vorgängern gerne vorwarfen? Der Einfluss von auch aus Sicht der Zeitgenossen mitunter in ihrer Existenz, der Einschluss von in ihrer Existenz fragwürdigen Monstren in naturhistorischen Enzyklopädien der Spätrenaissance, erklärt sich aus meiner Sicht nicht durch die vermeintliche Leichtgläubigkeit der Verfasser, sondern sie beruht vielmehr auf der beschriebenen gelehrten Praxis, auf der enzyklopädischen Zielsetzung und ferner auch auf einem Naturbegriff, der die Fülle und Mannigfaltigkeit der Natur, Copia und Varietas, der Naturdinge betonte und auf dem Vertrauen in das Urteilsvermögen der gelehrten Leser. Es finden sich etwa bei Aldrovandi häufiger Passagen, in denen er etwas zwar mit aufnimmt in den Text, ganz häufig auch im Fall von Lycosthenes, aber dem Leser mitteilt, dass er sich doch selber ein Bild machen möge, was diesen konkreten Fall anbelange. Also er traut seinem Leser das Urteil zu. Im Vorfeld der eigentlichen Publikation bediente Aldrovandi sich der Beobachtung ebenso wie der Lektüre mit dem Ziel, das Wissen von der Natur zunächst so umfassend wie möglich zu sichten, ohne einzelne Wissensbestände voreilig auszuschließen. Und er ging dabei davon aus, dass die Natur sich durch die Fülle und Mannigfaltigkeit ihrer Hervorbringungen geradezu auszeichnete. Gut. Jetzt können wir auf die Ebene der gedruckten Texte zurückkehren und den Kreis der Analyse des naturkundlichen Diskurses von den Monstern um 1600 schließen. Nehmen wir nun das Problem des Ordnens der Faktoide im Buchraum in den Blick. Frühneuzeitliche Gelehrte klagten nicht selten über die große Zahl der ihnen zugänglichen Texte und Informationen. Dieses Phänomen wird seit einigen Jahren unter der Überschrift Information Overload der frühen Neuzeit diskutiert. Ich setze mich von einem Teil der Diskutanten insofern ab, als ich argumentiere, dass diese Fülle zugänglichen Wissens nicht sozusagen rein passiv, also bedingt durch den Buchdruck und die Entdeckungsreisen über die Gelehrten hereinstürzt, sondern dass sie selber einen Beitrag zu ihr leisten, indem sie immer neue und neue Texte veröffentlichen, die häufig gerade eine Lösung zu diesem Problem anzubieten vorgeben. Auch das Wissen über die Monstren wuchs sprunghaft an, bedingt nicht zuletzt durch das allgemeine große Interesse an den Monstern sowie durch ihre Relevanz für das aufstrebende Fach der Anatomie. Aber wurden die im Zuge dessen diskutierten Monstren auch im Sinne der älteren Forschungsliteratur naturalisiert? Ich habe zwei erfolgreiche und auf den ersten Blick denkbar gegensätzliche Monographien über Monstren aus diesem Zeitraum auf ihre Informationsarchitektur hin untersucht. Da wäre zum einen auf der linken Johann Georg Schenk von Grafenbergs erstmals 1609 veröffentlichte Monstrorum Historia, eine gedruckte Sammlung von Loci Communis, die bislang von der Forschung kaum wahrgenommen wurde. Und auf der rechten, ungleich bekannter, Fortunio Licetis De Monstrorum Causis Natura et Differentis, erst veröffentlicht 1616. Sie sehen hier aber das Titelblatt von der zweiten Auflage von 1634, deswegen, weil sie wesentlich einflussreicher weiter verbreitet war. Sie beinhaltet jetzt auch Bilder und ist wesentlich umfangreicher im Vergleich zur ersten Auflage. Schenks Ziel war es, Historiae über Monstren, wie er es nennt, also vorwiegend aus der Literatur entnommene Aussagen und Fallgeschichten, so aufzubereiten und zu disponieren, dass sie dem Leser leicht zugänglich sind. Licettis Buch hingegen stellt den Versuch dar, eine Scientia, eine Wissenschaft von den Monstren im aristotelischen Sinne zu begründen. Dies implizierte auch, und das unterscheidet ihn unter anderem von Schenk, eine Klärung der Ursachen der diskutierten Monstren, so ja bereits im Buchtitel angekündigt. Diese unterschiedliche Zielsetzung entspricht dem intellektuellen und geografischen Profil der beiden Autoren. Also da wäre zum einen Schenk, ein simpler Stadtarzt in Hagenau im Elsass, also in der Peripherie des Alten Reichs, und auf der anderen Seite Licetti als Professor für theoretische Medizin an einem der Hotspots aristotelischer Naturphilosophie der Zeit in Padua. Trotz dieser fundamentalen Unterschiede bedienen sich aber beide Autoren derselben Quellen und stellten sich auf ähnliche Weise dem Problem des Ordnens des Materials, das ihnen vorlag. Und beide waren keine Naturalisierer. Ihnen war, wie auch den meisten Zeitgenossen, weniger an einer Naturalisierung der Monstren gelegen, als daran, das ihnen zugängliche Material zu sammeln und in eine gute Ordnung zu bringen, auch wenn diese notwendigerweise je nach intellektuellem Profil unterschiedlich ausfiel. Also bei Schenk ist es in weiten Teilen die aus der praktischen Medizin vertraute Ordnung De Capite ad Calcem, also nach Körperteilen sortiert, wohingegen bei Licetti so eine Mischung aus Ordnen nach Ursachen und Ordnung nach befallenen Körperteilen vorherrscht. Dass die Ursachen seltener Phänomene wie der Monstren bei beiden nur im Hinblick auf sekundäre Ursachen, also eben nicht möglichen göttlichen Ursprung diskutiert wurden, muss noch nicht mal eine bewusste oder jedenfalls kritische Entscheidung gewesen sein, sondern diese Arbeitsteilung mit den Theologen, wie zahlreiche weitere Quellen aus der Zeit stammen, war zu diesem Zeitpunkt schon sehr gängig. Das heißt, die Diskussion der primären Ursachen der Monstren war aus Sicht vieler Mediziner schlicht den Theologen vorbehalten, und wenn man sie nicht mitdiskutierte, musste das keinen kritischen Epithos haben. Koexistenz vielleicht statt Ablehnung primärer Ursachen. So viel zum späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. Wie stellt sich jetzt die Lage im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts dar? Akademien, insbesondere die üblichen Verdächtigen, also aus Sicht der Wissenschaftsgeschichte üblichen Verdächtigen, die Londoner Royal Society und die Académie des Sciences in Paris, werden als für die wissenschaftliche Revolution zentral angesehen. Es lohnt sich also, sich der intensiven Auseinandersetzung solcher Akademien mit den Monstren zu widmen. Ich habe meinen Schwerpunkt dabei auf die Publikationen der Mitglieder und Korrespondenten der Academia Naturae Curiosorum, der heutigen Leopoldina, gelegt, der ersten naturkundlichen Akademie nördlich der Alpen, und zwar deswegen, weil sie bislang eher vernachlässigt wurde in der Forschung zur Akademiegeschichte und auch in der Wissenschaftsgeschichte insgesamt. Und außerdem lässt sich gerade am Fall der Leopoldina besonders gut zeigen, wie sich das Verhältnis von Lektüre und Beobachtung in der Naturforschung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts veränderte. Ihr Arbeitsprogramm änderte sich nämlich keine 20 Jahre nach der 1652 erfolgten Gründung grundlegend. Wie unter einem Brennglas äußern sich in diesen Reformen um 1670 für die Naturforschung des 17. Jahrhunderts generell typische Veränderungen des Autorbegriffs. Anfangs sollten die Mitglieder der Akademie im Halbjahresrhythmus enzyklopädisch angelegte Monographien zu einem Heilmittel schreiben. In anderen Worten, es wurde von ihnen erwartet, dass sie vorwiegend auf dem Wege extensiver Lektüre Faktoide über einen Aspekt der Materia Medica sammeln und diese dann zu einem enzyklopädisch angelegten Text verweben. Die auf diesem Wege entstandenen Texte sind Kompilationen, was von den Akteuren auch gar nicht bestritten wurde. Erhellend ist in diesem Zusammenhang etwa eine Aussage Sachs von Levenheims, dessen Abhandlung über den Wein, seine Ampelographia, 1661 als erste Monographie ad normam collegii naturae curiosorum, also nach den Regeln der Akademie, veröffentlicht wurde. Als er sein Manuskript am 15. Mai 1660 satzungsgemäß zum Präsidenten der Akademie nach Schweinfurt sandte, schilderte er seine Methode wie folgt. Ich durchwanderte alle vier Weltgegenden, indem ich sehr viele Schriften, natürlich von Botanikern, Philologen, Historikern, Ärzten und Chemikern wälzte. Reben aus jedem Winkel, das heißt aus Büchern von italienischen, spanischen, französischen, deutschen, niederländischen Autoren, die ich mit vielem Eifer aufgetrieben hatte, habe ich meinem Weinberg eingepflanzt, geordnet nach der Ordnung, nach der es möglich war, mit welcher Mühe jenes geschehen ist, wird der wohlwollende Leser selbst urteilen, der überall so viele Zeugnisse von Autoren zitiert, aus der Quelle selbst abgeleitet, ja hinsichtlich Seiten und Versen gehörig notiert finden wird. Von eigenen Beobachtungen ist keine Rede. Sachsens Methode beschränkte sich weitgehend auf die sammelnde und vergleichende Lektüre und die ordnende Niederschrift. Ihr Ziel, sicher kein leicht zu erreichendes, war das möglichst umfassende Zugänglichmachen des so zusammengelesenen Wissens. Und in der Tat bietet das kleine Oktavbändchen einen schnellen Zugriff auf das überlieferte Wissen über den Wein, das Sachs vorlag, und seine medizinischen Anwendungen. Dazu tragen nicht zuletzt seine feingliedrige Kapitel- und Unterkapitelstruktur bei, dann auch die Unterteilung des Fließtextes in den Kapiteln und Unterkapiteln in Abschnitte. Ebenfalls der bequemen Inventio des Lesers dienen die kursiv gesetzten Kurztitel der verwendeten Literatur und der sie aufschlüsselnde Catalogus Autorum am Buchende. Und dann gibt es da auch noch gedruckte Marginalien neben dem Fließtext, die das jeweils Nebenstehende schnell zugreifbar und benennen und schnell auffindbar machen. Sachs erwies sich mit seinem Bändchen über den Wein also als ein vorbildlicher Kollektor, wie es bei zeitgenössischen Kritikern der Akademie häufig heißt. Das sind ja nur Kollektores, also nicht als Auktor. Er ist weniger der Urheber als der aufbereitende Sammler des Wissens, das dem Leser in seiner Ampelographia entgegentritt. Das Verständnis von Autorschaft, das diesem und anderen ad normam et formam academiae naturae curiosorum verfassten Bänden zugrunde liegt, kommt insofern demjenigen noch recht nahe, das uns beispielsweise bei Aldrovandi begegnet. Diese Art des Autors erwies seine Meisterschaft nicht dadurch, dass er ein Sachverhalt erstmalig zur Sprache brachte oder gar mit seinem Testimonium, seiner Zeugenschaft für den Wahrheitsgehalt einer Beschreibung dieses Sachverhalts bürgte, sondern er erwies seine Meisterschaft durch die Demonstration der Fähigkeit, eine Unzahl früherer Texte auszuwerten, die relevanten Faktoide in ihnen zu finden, sie sodann zu dislozieren und auf eine für den Leser nützliche Art und Weise neu zu disponieren. Sachs war zu Recht stolz auf die Mühe, die er aufbrachte, um seine Faktoide aus den Texten zahlreicher Autoren zusammenzutragen, nicht aber auf die Originalität derselben. Und ich sollte vielleicht dazu sagen, also Ihnen ist vielleicht aufgefallen, 1661 erscheint der erste Band, 1652 wurde beschlossen, dass man das halbjährlich tut. Irgendwas hat da gehakt und nicht funktioniert. Generell sind nicht viele Bände auf diese Weise in den ersten Jahrzehnten geschrieben worden. Das hat verschiedene Gründe, vielleicht die ambitionierten 6 Monate, wir kennen das ja aus eigener Erfahrung, dass das schwierig ist. Vielleicht aber auch die Tatsache, dass die Themen alphabetisch zugeordnet wurden. Das heißt, zunächst sollten die Themen, die mit A-Anfang bearbeitet werden, so kommt es dazu, dass die Ampelographia als erst erscheint. Vielleicht nicht so attraktiv für die Mitglieder der Akademie. Die Anforderungen änderten sich dann radikal, als 1670 die Akademie-Zeitschrift gegründet wurde, die Miscellanea Curiosa. Nun sollten die Mitglieder und Freunde der Akademie auch Artikel für die Zeitschrift einsenden. Und das machte eine neue Art des Beobachtens und Schreibens erforderlich. Für die Artikel wählten die Curiosi, wie sich die Akademiemitglieder nannten, nämlich das epistemische Genre der Observatio. Der Name Observatio trügt jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so sehr. Es ging bei diesem Genre in der Tat primär um den Bericht einer eigenen Beobachtung. Das Genre der Observatio hatte sich im 16. Jahrhundert zunächst in der Medizin durchgesetzt. Später wurde es im Falle der Miscellanea Curiosa hier gesehen, auch auf andere Felder übertragen. Die Verfasser der Artikel in der Akademiezeitschrift mussten nach den Regeln dieses Genres also eine Einzelerfahrung bzw. Beobachtung isolieren und zu Papier bringen. Der naturkundliche Autor sollte somit nicht mehr Kollektor, sondern Auktor, also Urheber seines Diskurses sein. Das heißt, seine Mitteilung sollte sich aus der eigenen Experienz speisen. Aber auch das Observatio-Genre bot der Lektüre oder dem lektürebasierten Wissen weiterhin Raum, nämlich im Scholion. in der Scholie. Eine direkt auf die eigene oder eigentliche Beobachtung folgende, aber typografisch abgesetzte, also mit eigener Überschrift versehene Rubrik, wo das zusammengetragen wurde, was aus der Literatur noch über ähnliche Fälle bekannt ist. Das macht deutlich, dass wir es auch jetzt noch im ausgehenden 17. Jahrhundert mit einem gelehrten Empirismus zu tun haben. Allerdings war der Autor einer Observatio nun dazu angehalten, seine eigene Beobachtung sauber von denen, die aus der Literatur kannte, zu trennen. Von besonderem Interesse für die Zeitschrift waren seltene Einzelfänomene, wie die, die Sie auf dieser Folie sehen. Häufig wurden Berichte über Monstren oder monströse Gegenstände, etwa monströse Pflanzen. Hier unten sehen Sie, das taucht häufig aus, beispielsweise auf eine Pflanze, die so interpretiert wird, dass sie einem Füllhorn ähneln solle. Und das wird dann breit diskutiert. Entsprechend häufig also finden sich dort Monstern. Allerdings gab es von Seiten der Akademie bald Widerstände gegen die als zu zahlreich empfundenen Einsendungen über Monstern. Dieser Widerwille lässt sich aus meiner Sicht auf zwei Dinge zurückführen. Einerseits darauf, dass im ausgehenden 17. Jahrhundert in Hinblick auf diesen Gegenstand langsam eine Übersättigung einsetzte. Die Herausgeber der Akademiezeitschrift etwa wollten nicht immer neue und neue, häufig auch einander sehr stark ähnelnde Berichte über Monstern abdrucken. Da gibt es Diskussionen drüber, heiße Diskussionen in der Korrespondenz der Akademie. Aber es gab noch einen weiteren, mindestens ebenso wichtigen Grund für den Widerwillen der Herausgeber. Monstern wurden nämlich auch weiterhin häufig als göttliche Zeichen angesehen, die es gelte, im Hinblick auf die von ihnen verkörperte Botschaft zu entziffern. Und die Curiosi waren sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Ablehnung solcher Deutung mit den Schwesterakademien etwa in Paris und London ganz einig. Nicht zuletzt die häufige Inanspruchnahme von Prodigien für die Propaganda der Konfliktparteien im Dreißigjährigen Krieg und dessen Verheerungen hatten den Intellektuellen die Gefährlichkeit des Vorzeichenwesens vor Augen geführt. Folgerichtig versuchten die Curiosi, das richtige Beobachten solcher Phänomene durchzusetzen, was nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten ging. Am Beispiel eines vermeintlichen göttlichen Zeichens in einer katholischen Gemeinde namens Königsberg lässt sich erläutern, wie das Format der Observatio und der Kupferstich für die Kritik solcher Sichtweisen genutzt wurde. Der Autor dieser Observatio im 5. Jahrgang des 2. Jahrzehnts der Zeitschrift, ein gewisser Philipp Jakob Hartmann, Arzt, berichtet, dass ein totgeborenes Kind fälschlicherweise für ein Monstrum, ein göttliches Zeichen also gehalten wurde, das wie ein Satyr ausgesehen haben soll. Hartmann befragt nun die Beteiligten vor Ort und hat sich auch die Erlaubnis erstritten, eine Sektion am Kind vorzunehmen, um dies zu widerlegen. Er gelangt dabei zu folgenden Ergebnissen. Also das Kind war das dritte Kind einer Drillingsgeburt. Und es war die Enge der Gebärmutter, argumentiert er, die dazu führte, dass unter anderem die Augenbrauen so zusammengedrückt wurden, dass sie dann wie Hörner aussahen. Das Kind wurde ohne Augen geboren und die Augenlider seien so deformiert gewesen, dass sie für ein zweites Ohrenpaar von den Beistehenden gehalten wurden. Beides lässt sich nun wiederum gut am Kupferstich ablesen, den er später nachliefert, in einem späteren Band der Zeitschrift. Wie Sie sehen, erkennt man bei den Augenbrauen sogar sehr klar einzelne Haare und ein zweites Ohrenpaar ist nun wirklich nicht auszumachen. Das Bild diente, wie auch der Text, der Widerlegung der falschen Beobachtung des leichtgläubigen, einfachen Volkes, des Vulgus, wie es in solchen Observationen es immer wieder heißt. Kehren wir zuletzt noch einmal zum Gerücht vom Londoner Zentauren zurück. Dieses Gerücht geht auf ein schmales Pamphlet zurück, das sie zur Schaustellung eines Zentauren in der englischen Metropole für den 1. April 1751 ankündigt. Am 1. April. Sie ahnen es vielleicht schon. Es handelt sich um eine Satire und keineswegs um eine der vielen, ja auch ernst gemeinten Ankündigungen von, ja, zur Schau gestellten Monstern in der Zeit. Allerdings ist es eine aufschlussreiche Satire, die die zeitgenössische Kritik der Intellektuellen an der rastlosen Neugierde und an der Leichtgläubigkeit des einfachen, unaufgeklärten Volks auf den Punkt bringt. Und hier übrigens das zweite zeitgenössische Bild des Zentauren aus der Satire, das mir bekannt ist. Nur als Fun Fact, man kann es vielleicht sehen, dass es sich hier im Hintergrund um eine jesuitische Kirche handelt, überhaupt um einen alpenländischen Raum. Den Namen des Zentauren kann man vielleicht lesen, der ist zutiefst teutonisch aus englischer Sicht. Und in der Satire wird die Geburt des Zentauren auf wiederum Vermischung von Mensch und Pferd, aber besonders bösartig auf die Vermischung eines Jesuiten mit einem Pferd zurückgeführt. Auch Albrecht von Haller, der das Gerücht, wie wir bereits gesehen haben, in einer Vorlesung aufgriff, war ein Kritiker der rastlosen Neugierde und der Leichtgläubigkeit. Seine Kritik der Leichtgläubigkeit setzte, wie bereits gezeigt, vor allem auf das Gegenmittel der Beobachtung durch aufgeklärte Zeitgenossen. Den Wahrnehmungen unaufgeklärter Zeitgenossen war aus seiner Sicht nämlich ebenso wenig über den Weg zu trauen wie denen der Gelehrten früherer Generationen. Einige Ausnahmen sind sicher gestattet. Aber wie stand es um das Verhältnis von Beobachtung und Lektüre in seiner eigenen Arbeit, auch in Auseinandersetzung mit den Monstren? Aufgeklärte Naturforscher wie von Haller lasen entgegen ihrer Rhetorik der Erfahrung nicht notwendigerweise weniger und beobachteten nicht notwendigerweise mehr als ihre Vorgänger im 16. und 17. Jahrhundert. Ihre Lektürepraxis hatte sich allerdings radikal gewandelt. Die Lektüre hatte einen anderen epistemischen Status, sie erfolgte historisierend und selektierend, nicht mehr enzyklopädisch sammelnd. Die Lektüre war weiterhin ein zentraler Bestandteil der forscherischen Praxis, etwa bei von Haller. Er sichtete die ältere und neuere Literatur zum jeweiligen Gegenstand sogar sehr systematisch und gab mit seinen Bibliothekai, zusammengefasst als Bibliotheca Medica, auch Bibliografien zu mehreren naturkundlichen Wissensfeldern heraus. Allerdings war den Bibliothekai deutlich die für das 18. Jahrhundert im Gegensatz zur Spätrenaissance typische Historisierung des Wissens eingeschrieben. Haller verstand die Wissenschaftsgeschichte als eine des ständigen Fortschreitens. Er betrachtete es daher auch als ganz normal, dass man in Zeiträumen wie etwa 20 oder 25 Jahren viele Dinge revidieren müsste. Der Zweck seiner zwischen 1774 und 1777 veröffentlichten zweibändigen Bibliotheca Anatomica, um ein Beispiel zu nennen, war es entsprechend hier der erste Band, dem Forscher sämtliche Literatur zu den ihn interessierenden Fragen an die Hand zu geben. Trotz ihres dokumentarischen Charakters ist die Bibliotheca Anatomica vor allem ein auf die zukünftige Forschung ausgerichtetes Werk, also dient der Identifizierung etwa von Desiderata. Ferner war von Hallers Lektürepraxis keine primär sammelnde mehr, wie sie noch bei den Naturkundigen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts vorherrschte. Wie Helmut Zedelmeier in Bezug auf die gelehrte Lektürepraxis der Aufklärungszeit resümierend feststellt, wird das bloße Gedächtniswissen zunehmend entwertet und durch das Modell des Selbstdenkens ersetzt. Diesem korrespondiert ein Lesen, das heißt es in der Kunst Bücher zu lesen, des Kantianers Adam Berg, der selbsttätige Geist beherrschen lernen muss. Man muss die Lektüre beherrschen, nicht umgekehrt, um nicht durch die Einsammlung von Kenntnissen erstickt zu werden. Auch dieser Aspekt, die Betonung des Selbstdenkens und mithin die Rolle des Judikiums bei der Lektüre, ist in der Bibliotheca Anatomica präsent. Ein materielles Korrelat dieser veränderten Lektürepraxis war der Einsatz von nicht mehr buchgebundenen Techniken der Lektüreverwaltung, also nicht mehr primär Loci Communis Bücher etwa, sondern zunehmend auch die Verwendung frei disponibler Zettel, wie sie jüngst von Stefan Müller-Wille für Karl von Linné beispielsweise nachgewiesen wurden. Die Bibliotheca Anatomica kann auch diesen Zug der Herrlerschen Lektürepraxis beispielhaft illustrieren. Sie trägt das bis zu diesem Zeitpunkt veröffentlichte anatomische und physiologische Wissen auf 1680 Quartoseiten zusammen und kommentiert dieses kritisch. Auch das florierende Rezensionswesen des 18. Jahrhunderts ist ein Ausdruck der veränderten, nicht mehr auf das Sammeln, sondern auf das kritische Reflektieren abzielenden Lektürepraxis der Gelehrten. Auch dies trifft gerade auf von Haller zu. Von 1747 bis 1753 gab er hauptverantwortlich den Göttischingen Gelehrten Anzeiger heraus, ein Rezensionsorgan, zu dem er allein berühmterweise etwa 9000 Rezensionen beigesteuert haben soll. Das Verhältnis von Lektüre und Beobachtung hatte sich an einem weiteren wichtigen Punkt verändert. Die Beobachtung war mittlerweile ein integraler Bestandteil der Lektüre, wenn man so möchte, aber in einem neuen Sinne. Naturforscher des 18. Jahrhunderts wiederholten häufig die Beobachtung ihrer Kollegen, die sie aus der Lektüre kannten. Von Haller wiederholte beispielsweise die Beobachtung, die Marcello Malpighi zur Erforschung der Entwicklung des Kükens im Hühnerei vorgenommen hatte. Und das implizierte noch nicht einmal unbedingt, dass er in Frage stellen wollte, ob Malpighi alles korrekt beobachtet hatte, sondern es ist geradezu ein naturforscherischer Habitus der Zeit. Gerade im Falle zweifelhafter Wesen wie in Zentauren oder Basilisken war es ferner ganz unmöglich, auf empirischem Wege ihre Nicht-Existenz zu beweisen. Wie sollte man auch etwas beobachten, dessen man gar nicht habhaft werden konnte? Die Beobachtung als naturkundliche Praxis war nicht dazu geeignet, Berichte von der Sichtung solcher Gestalten auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Hier war die aufgeklärte Lektürepraxis gefordert. Diejenigen Intellektuellen, die sich mit fabulösen Kreaturen und Ereignissen auseinandersetzten, hatten gelernt, anders mit der entsprechenden Literatur umzugehen als ihre Vorgänger. Sie hatten insbesondere Methoden entwickelt, mithilfe derer sie die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit entsprechender Berichte in der Literatur beurteilen konnten. Gut. Anstatt jetzt nochmal eine Zusammenfassung des Gezeigten zu liefern, möchte ich stattdessen ein Schema vorschlagen für den sich verändernden Umgang mit den Monstern von Seiten der Naturkundigen, wie ich sie versucht habe darzulegen. Aus meiner Sicht lassen sich drei Arten des Beschreibens und Visualisierens von Monstern in meinem Untersuchungszeitraum, also Spätrenaissance bis Mitte des 18. Jahrhunderts, unterscheiden. Sie folgen allerdings nicht unbedingt sauber aufeinander, sondern weisen Überlappungen auf. Sie sind aufs Engste mit den Veränderungen verbunden, die die wissenschaftliche Beobachtung einerseits und die wissenschaftliche Lektüre andererseits durchliefen. Also, für den frühen Zeitraum, für die Renaissance, habe ich den Begriff Faktoid verwendet. Faktoid als Begriff, der auf den Punkt bringt, wie stark die Dinge zirkulieren, also Bilder wie auch Text, ohne dass dabei notwendigerweise unterschieden worden wäre, ob sie nun auf eine eigene oder generell auf Beobachtung zurückgehen oder ob die Quellen andere sind. Dann für den zweiten Zeitraum, das habe ich etwa an der Academia Naturae Corrisorum zu zeigen versucht, die Observatio als ein epistemisches Genre, das zwar auch Lektüre und Beobachtung beinhaltet oder jedenfalls ihnen einen Platz bietet, aber eine kognitive Praxis erforderlich macht, die eine saubere Trennung einzieht. In der Praxis, aber dann eben auch typografisch auf der Buchseite. Mit der eigentlichen Observatio oben und der Scholie unten. Und zu guter Letzt, für das 18. Jahrhundert, die wiederholte Beobachtung. Auch hier, wie gesagt, keineswegs ein Bedeutungsverlust der Lektüre, sondern eine andere Form der Verquickung von Lektürebeobachtung, unter anderem dadurch, dass das in der Literatur gefundene Beobachtungswissen selbst nochmal wiederholt wird, durch eigene Beobachtungen, also nachvollzogen wird. In welchem Verhältnis Lektüre und Beobachtung zueinander standen, veränderte sich also von einer Stufe zur nächsten, und ich würde mich wünschen, dass ich zumindest einige von Ihnen davon überzeugt habe, dass sie erstens nie ganz voneinander unabhängig waren und dass zweitens das Lesen nie seine zentrale Bedeutung für die naturkundliche Praxis verlor und dass drittens die Veränderungen der Lektürepraxis der Naturforscher nicht weniger signifikant und folgeschwer waren, jedenfalls für die Konturen und den Inhalt der Kategorie des Monströsen, als die Veränderung, die Beobachtungspraxis durchlief. Und damit danke ich Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.